Sophie, Sie sind seit gestern in Deutschland, in Bremen, aus Tel Aviv kommend. Wenn Sie uns so hören und hier so mitkriegen, womit wir uns beschäftigen, ist da der Gedanke hochgekommen, Mensch, die haben Sorgen? Oder genießen Sie das einfach mal, in einer Umgebung zu sein, wo keine akute Bedrohung zu spüren ist?
Ich glaube, das sind einfach unterschiedliche Lebensrealitäten. Die Menschen haben ja hier, also nur weil es andere Probleme auf der Welt gibt, heißt das nicht, dass man hier keine Probleme hat. Und ich glaube, das wäre unfair, das gegeneinander aufzuwiegen. Natürlich ist das erstmal für mich immer ein totaler Kontrast. Also wenn ich aus Israel komme, wo das Leben zwar dort, wo ich lebe, in Tel Aviv, auf den ersten Blick irgendwie wieder relativ normal scheint, aber natürlich die Nachrichtenlage eine komplett andere ist und die Themen, die die Menschen beschäftigen, und man dann hier hinkommt und es regnet. Also ich bin oft, also das Wetter ist schon mal anders natürlich, und die Themen sind andere, und es ist ein Kontrast, aber ich glaube, den muss man aushalten. Also mir fällt es unglaublich schwer, dann mal nicht auf die Nachrichten zu schauen. Das ist, glaube ich, meine große Schwäche, auch wenn ich mal frei habe. Oder woanders bin, mich auch geistig davon etwas zu distanzieren und ein bisschen Pause zu machen. Aber auch das braucht man, glaube ich.
Sie sind die Frau, die seit 8 Monaten ganz regelmäßig in der ersten Zeit nach dem Überfall der Hamas auf Israel täglich aus Israel berichtet. Insofern sind Sie für viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer eine richtig gute Bekannte geworden. Das nur für die, die nicht auf Anhieb wissen, was sie machen. Inzwischen wissen das aber ganz viele Leute. Viele werden sich fragen, hat die irgendwas zu tun mit jemandem, den viele von uns noch kennen, Hartmut von der Tann? Der hat Reitsport kommentiert und ist aber auch deswegen bekannt geworden, weil er immer die Elefantenrunde nach den Wahlen kommentiert hat. Gibt es da eine Verbindung?
Das ist ein entfernter Onkel von mir, ja.
Ich nehme an, geschätzter auch, oder?
Ja, sehr geschätzter.
Und,
aber nicht mein Vater, wie viele denken.
Nein, deshalb haben wir es jetzt einmal aufgeklärt. Sie haben wirklich eine sehr beeindruckende Ausbildung gemacht. Sie haben fast nur oder ausschließlich in Großbritannien und in den Vereinigten Staaten studiert. Sie beherrschen 5 Sprachen mindestens.
Na? Trying.
Ah ja, doch. Ich glaube, das ist schon sehr gut. Sie haben Ihre Abschlussarbeit gemacht über die Entstehung des Begriffs deutsch-jüdische Tradition. Also Sie haben sich scheinen eine ideale Vorbereitung getroffen zu haben für Ihre Korrespondententätigkeit jetzt aus Israel. Gab es denn auch ein journalistisches Vorbild für Sie?
Ja, ich glaube, das sitzt sogar hier. Also in gewissermaßen schon. Also als ich so in der Abi-Phase war, Oberstufe, wenn man sich dann so überlegt, was man mal machen, dann war Anne Will schon so eine Person und natürlich auch als Frau eine Vorbildfunktion irgendwie, wo ich mir dachte, wenn ich mal Journalistin werde, das wäre doch ganz cool, sowas zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass mein erster Job dann tatsächlich was ist, was es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig gab. Ich war dann Host von einem Instagram-News-Format.
Mhm. Das Sie mitgegründet haben,
was ich zusammen mit Kollegen aus dem Volontariat beim Bayerischen Rundfunk gegründet habe, die News-WG. Und ich glaube, so ist das halt mittlerweile auch in der Medienwelt. Also Podcast gab es auch noch nicht, als Sie angefangen haben mit der Talkshow.
Genau.
Und ich glaube, so wird das wahrscheinlich auch ein bisschen weitergehen, dass halt Formate aufkommen, Medien aufkommen, die uns die Möglichkeit geben, weil ich würde das wirklich so positiv sehen, diesen Job auf viele unterschiedliche Wege auszuführen. Und das macht mir großen Spaß.
Solltest du jemals Zweifel haben, ob es sich gelohnt hat, das Fernsehabenteuer? Hier ist die Antwort. Und darf ich auch, obwohl es ein bisschen nach eigener Sache klingt, sagen, dass ich mich wahnsinnig freue, erfahren zu haben, dass Anne Will wiederum sagt, eins ihrer journalistischen Vorbilder war eine Kollegin, die leider verstorben ist, aber mit mir hier lange moderiert hat, nämlich Juliane Bartel.
Ja, Juliane Bartel ist eindeutig die Frau, die ich immer nenne, wenn ich gefragt werde, ob ich ein Vorbild hatte. Das hat man ja vor allen Dingen in jungen Jahren, dass du dir dann jemanden suchst, an dem man sich orientieren könnte. Und das war Juliane Bartel, ja, fand ich eine wahnsinnig coole, unwahrscheinlich tolle Interviewerin.
So, und das war
unerschütterlich.
Sie auch. Und auch, so wie du, erstmal eine Radiostimme.
Das stimmt.
Ja.
Und da habe ich sie auch
und
gehört.
Und eine raue Radiostimme.
Ja, und sie rauchte und das war einfach
wie verrückt. Und damals durfte man auch in Talkshows noch rauchen.
Ja.
Oder sich die Leute aufgeregt haben.
Und sie hat in der Morgenstrecke geraucht, da hörte ich sie. Und dann kam so manchmal, wenn ihr irgendwas lästig fiel, dann hat sie so tief so eingesogen den Rauch. Und dann hörte man auch, wie sie so ausatmen. Und dann sagte sie, okay, mir kommen gleich die Tränen. Zu ihrem Gesprächspartner.
Wenn jemand klappt, ja. Okay. Das war ganz klar. Sophie, jetzt ist es immer ein bisschen komisch, wenn wahrscheinlich für Sie, wenn die Leute sich fragen, wie halten Sie das da aus in so einem Land, in das so im Moment geplagt ist, wie Israel, und wie halten Sie das aus, wenn Sie von dem Elend im Gaza berichten müssen? Wahrscheinlich sagen Sie sich, ich bin noch privilegiert, weil ich muss darüber berichten, ich muss nicht kämpfen, ich muss nichts erleiden. Und trotzdem würde es mich wahnsinnig interessieren, wie der Alltag in Tel Aviv ist. Eine Stadt, die ich als wahnsinnig lebenslustig empfunden habe und vielfältig und frei.
Auf den ersten Blick ist sie das auch im Moment wieder. Also die Straßen sind voll, die Cafés sind voll, die Restaurants, am Wochenende kann man tanzen gehen. Also so auf den ersten Blick wirkt das irgendwie wieder alles ziemlich normal, aber es ist es natürlich nicht. Man sieht viele Reservisten mit Waffen, man bekommt natürlich die Nachrichten mit, und wenn man durch die Straßen geht, dann sieht man überall Plakate von den Geiseln, die nach wie vor im Gazastreifen sind. Und es gibt den sogenannten Geiselplatz am Tel Aviv Museum, wo Familien zusammenkommen und auch demonstrieren, damit diese Geiseln irgendwann mal freikommen. Und das ist das ganz große Thema in Israel. Gleichzeitig kriegen wir natürlich auch sehr viel mit, was im Gazastreifen passiert. Und unsere Lebensrealität, und das finde ich manchmal natürlich sehr schwer zu fassen, dass ich in einem relativ normalen und ja sehr privilegierten Umstand lebe. Ich habe, wenn es so sein sollte, Bunker, Iron Dome, das Raketenabwehrsystem. Ich fühle mich da relativ sicher und berichte aber tagtäglich über das, auch was im Gazastreifen passiert. Und wo ein unglaubliches Leid ist, unglaubliche Zerstörung. Und das so jeden Tag zu sehen, das ist hart.
Es ist sehr schwer, in den Gazastreifen hineinzukommen. Warum lassen sowohl Israelis als auch Ägypter, die ja eine Grenze haben zum Gaza, so wenig Menschen rein? Fast niemanden.
Ja, offiziell sind das Sicherheitsgründe. Also der einzige Weg für uns im Moment reinzukommen, ist mit dem israelischen Militär. Und das auch nur sehr selten. Und das Militär entscheidet auch, wer da wann mitkommt. Das ist auch weniger geworden. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir nicht unabhängig aus dem Gazastreifen berichten können. Natürlich ist das dort sehr gefährlich, gar keine Frage. Ich war vor ein paar Monaten dort mit dem Militär. Aber dann entscheidet natürlich das Militär, was man sieht.
Wir haben übrigens die Bilder, als Sie da waren, Sie waren mit dem Militär, also embedded, haben Sie sich einen Teil dieses unterirdischen Tunnelsystems, dieses System angeschaut. Wir haben ein paar Bilder. Ich hoffe, dass man sie auch sehen kann. Okay, also das sind, glaube ich, Sie.
Das bin ich.
Und können Sie schildern, wie man sich das vorstellt? Ist ganz Gaza oder große Teile, sind die untertunnelt? In welcher Tiefe denn?
Also dieser Tunnel war ungefähr 20 Meter tief. Und wir sind dort reingekommen durch einen großen Krater. Das war ein Eingang, den das israelische Militär gegraben hatte. Und dann sind wir da, ja, man hat es gerade gesehen, zum Teil gekrochen, zum Teil gewartet. Deswegen sind meine Hosenbeine da auch so schmutzig gewesen, weil da wirklich auch Wasser drin stand, wahrscheinlich Regenwasser, dadurch. Und also zum Teil war der einfach nur mit Betonelementen ausgekleidet, zum Teil sehr eng. Manchmal musste man irgendwelche Stufen überwinden. Dann gab es auch diese Räume, die man gerade gesehen hat.
Was sind das Räume? Sind das Räume, also man hat Sanitäranlagen erkannt, aber sind das auch richtige Kommandozentralen?
Das ist das, was das israelische Militär gesagt hat, ja.
Und also was ist Ihr Eindruck?
Also man hatte auf jeden Fall, da war ein Serverraum, da war viel Technik, da wird viel von unten gesteuert, mit Sicherheit.
Und das geht durch das gesamte Gebiet in Gaza?
Es war für uns schwer nachzuvollziehen, mit was dieser Tunnel jetzt verbunden war. Aber ja, es gibt sehr viele Tunnel überall im Gazastreifen und viele sind auch immer noch nicht zerstört.
Mhm. Nur, weil die Frage noch nicht ganz beantwortet wurde. Sie sagten, es ist gefährlich, dahin zu gehen. Ja, aber ich glaube, der Hauptgrund, warum die Israelis, die Ägypter haben andere Gründe, die nicht reinlassen, ist, weil es gibt ein Urteil des obersten Gerichts in Israel, dass es auch eine Gefährdung darstellt, die Berichterstattung für die Soldaten, die in Israel, die in Gaza, die israelischen Soldaten, die in Gaza kämpfen.
Gut, darüber kann man jetzt diskutieren.
Ich habe nur berichtet.
Ja, ja. Es gab auf jeden Fall, also die Foreign Press Association setzt sich da sehr stark dafür ein und ist aber bisher halt nicht weitergekommen. Mhm. Weil wir eigentlich sagen, um Bericht zu erstatten über das, was dort passiert, müssen wir als Journalisten auch vor Ort sein.
Mhm. Ja, ja, das gilt für jedes Gebiet, natürlich. Sophie, viele werden sich jetzt fragen, bevor man dahin geht, aber auch in andere Gebiete, wird man eigentlich speziell von den Sendern, die Menschen oder von anderen Medien, die Menschen da hinschicken, wird man da ein bisschen vorbereitet oder ausgebildet? Haben Sie so eine Art Sicherheitstraining gemacht?
Ja, ich habe so ein Krisentraining gemacht, damals mit der Bundeswehr. Und man geht dann so durch unterschiedliche Szenarien. Also wir haben zum Beispiel ein Entführungsszenario tatsächlich durchgespielt, wo wir dann auch verhört wurden. Und es geht dann darum, dass man zumindest mal...
Also simuliert wird.
Das wird simuliert, genau. Also auch mit... Augenbinden und man wird angebrüllt. Also die versuchen das möglichst realitätsnah zu machen, dass man zumindest mal so eine Situation in der Theorie erlebt hat, wo das natürlich mit Sicherheit etwas komplett anderes ist, wenn man in der Situation ist. Und man hört zum Beispiel unterschiedliche Geschossarten, dass man mal einen Eindruck davon kriegt, wie hören die sich an, wo gehen die auch überall durch. Das war für mich ein totales Learning. Die Geschosse, wie wenig man auch bei unterschiedlichen Materialien eigentlich geschützt ist. Aber ich muss natürlich, das war total hilfreich, das mal so durchgespielt zu haben. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man in der tatsächlichen Situation ist. Ich war vor ziemlich genau einem Jahr im Gazastreifen, als es da auch zu einer Eskalation kam. Da hatte das israelische Militär, Anführer vom islamischen Dschihad, getötet und daraufhin kam es dann zu einem auch Raketenbeschuss und dann war sofort die Grenze zu. Und dann saßen wir da eine Woche lang fest. Und wirklich, wir waren im Hotel und über uns gingen die Raketen, also irgendwo relativ in der Nähe von uns gingen die los und wir konnten die sehen, wie die über unserem Kopf da fliegen und dann vom Iron Dome, diesem Raketenabwehrsystem, abgefangen werden. Und dann lernt man erstmal diese Geräusche wirklich zu hören und so wirklich einzuschätzen, okay, das war jetzt outgoing und ingoing, heißt das dann immer.
Outgoing heißt,
was sozusagen abgeschossen wird, was ankommt. Und so nach und nach kriegt man dann dafür ein Gefühl.
Mhm. Sophie, ich bin ganz sicher, dass es ganz vielen, die sich diese Bilder anschauen und auch ihre Berichte und die Bilder sehen von diesen armen Angehörigen von den Geiseln, manchmal eben auch Geiseln, die dann doch freigelassen werden und die Schreckliches berichten, aber auch die Schreckensbilder von Zivilisten im Gazastreifen. Gibt es irgendjemanden, auf den sich die Hoffnung konzentriert, dass diese Region zum Frieden kommt?
Das ist die ganz große Frage. Ich glaube, die kann ich nicht beantworten.
Obwohl sie nah dran sind.
Ja, also das ist ja gerade das Problem. Also ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, so zu viel Hoffnung in Einzelpersonen zu setzen. Was ich wahrnehme und was ich sehr als großes Hindernis auch wahrnehme, ist, dass es, glaube ich, sehr schwer mittlerweile den Menschen fällt, Mitgefühl aufzubringen für die jeweils andere Seite. Weil so viel Trauma da ist, so viel Erlebnisse von schrecklichen Dingen, seien es jetzt Terroranschläge oder tägliche Schikane durch Besatzungen im Westjordanland. Also auf allen Seiten haben die Menschen so viel Schlimmes erlebt, dass fast nicht mehr sozusagen die Kraft da ist, sich in den anderen reinzuversetzen. Und also ich stand zum Beispiel im Kibbutz Be'eri auf dem Balkon von einem komplett verkohlt zerstörten Haus mit einer jungen Frau, die den Terrorangriff der Hamas dort überlebt hat. Und man konnte so den Gazastreifen in der Ferne sehen und die Rauchpilze, die dort aufstehen. Und dann habe ich sie gefragt, was ihr durch den Kopf geht, wenn sie das sieht. Und da hat sie gesagt, nichts. Und sie sagt auch selbst, dass das eigentlich total schlimm ist, aber sie kann da nichts mehr spüren. Sie hat da nicht mehr, nach dem, was sie alles erlebt hat, die Kraft. Und ich sehe das auch auf der anderen Seite, dass es Leuten schwerfällt, Mitgefühl mit den Opfern des 7. Oktober aufzubringen, wenn sie täglich sehen, was im Gazastreifen passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Hindernis. Aber ich kann das nur von außen beobachten.
Naja, sind sie auch von innen. Weil sie dort
ja, in einem aber ich der beiden natürlich Länder, nicht
der im Land sind, also in Israel und nahe dran am Gaza.
Aber ich habe das große Privileg, dass das nicht mein Land ist.
Ja.
Und dass ich mich in den Flieger setzen kann und hierhin fliegen kann und den Abstand schaffen kann.
Und apropos Abstand und in den Flieger setzen können, haben Sie eine Vorstellung davon, wann Sie sagen werden, jetzt ist genug?
Wenn mein Vertrag
Wie lange geht Ihr Mandat?
Also,
Sie sind ist schon eine ganze Weile dort.
Noch 2 Jahre. Also ich kann noch 2 Jahre weitermachen.
Und das halten Sie auch aus?
Ich denke schon, aber ich wage da gar keine Prognosen mehr, was dort passiert. Das ist so schwer immer vorhersehbar. Aber ich glaube, gerade als Journalistin hat man natürlich das Gefühl, dass man eigentlich eher als Letzter geht und nicht als Erster. Aber natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, wann ist so ein Punkt erreicht, wo es zu gefährlich ist, wo man dann vielleicht auch sagt, so, jetzt muss man gehen. Aber da sind wir noch nicht.
Versucht Ihnen Ihre Familie da reinzureden?
Ich hatte mal einen Anruf von meinem Bruder, ganz am Anfang. Und das habe ich noch nie erlebt. Der hat mir dann auch eine E-Mail geschrieben. So richtig, so eine richtige E-Mail. Nicht so WhatsApp.
Also was Ernstes.
So was Ernstes, ja, ja. Das kam mir schon vor wie Post. Und er dachte so, wow. Der hatte wirklich sich Sorgen gemacht und wollte so viel überlegt, dass es irgendwann einen klaren Punkt gibt und dass du dann auch wirklich gehst. Und das war halt das Szenario, was ist, wenn das zu einem größeren Krieg geht und der Iran mit einsteigt. Und dazu ist es ja dann zum Glück in der Form nicht gekommen.
Sophie, ich glaube, ganz viele Menschen wünschen Ihnen jetzt alles Gute. Kommen Sie heil wieder zurück.